Benjamin Graham hat dieses Stichwort geprägt vom Cigarbutt Investing. Der hat ganz, ganz viele kleine Aktien gekauft. Also früher wurden so Zigarrenstummel weggeschmissen. Dann hat man diesen Zigarrenstummel, hätte man noch aufnehmen können und hätte noch ein, zweimal ziehen können und dann wegtun. Bisschen ekelhaft, ja, aber diese Vorstellung alleine. Aber egal. Aber das war die Idee. Und da waren viele von diesen Unternehmen dabei. Das heißt, die hatten eigentlich gar kein Wachstum mehr vor sich. Auch von der Stabilität her war da nicht mehr viel. Aber es war noch ein bisschen was da. Und das hat er dann genommen und hat darin immer wieder neu investiert.
Hallo, ganz herzlich willkommen bei Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten mindestens mit geballtem, kompetentem Kapitalmarktwissen. Heute hier von der Börse. Wir stehen hier unterhalb der DAX-Tafel, direkt hinterm Parkett. Bei mir ist Heiko Böhmer, also heute mal eine Session von vor Ort. Unser Thema ist ein Konzept von Heiko, Modern Value genannt. Und es geht im Wesentlichen darum, wir haben ja eine relativ schwierige Marktphase im Moment. Kaum entspannt sich was im Nahostkonflikt beispielsweise, dann kommt wieder ein Post oder ein Tweet oder was auch immer, ein True Social, und es spannt sich wieder an. Und dazu beherrschen große Narrative das Geschehen an den Börsen und manche Werte steigen wie Raketen, manche Werte werden abgestraft. Und in diesem Gemengelage sieht Heiko Chancen vor allen Dingen und das wird er uns heute erklären. Heiko ist Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management und hat vorhin erklärt, dass Philipp Fortran, der auch schon hier war, diesen Beruf erfunden hat. Und wenn da jetzt noch jemand dabei ist, der auch als Kapitalmarktstratege arbeitet, Heiko würde gerne einen Verband gründen, der Kapitalmarktstrategen. Erklär doch mal, was das ist.
Ja, im Endeffekt ist es genau das, erklären, was an den Kapitalmärkten los ist. Und mein Background ist Börsenjournalist. Ich habe 20 Jahre über Aktien und Börse geschrieben und habe irgendwann die Seite gewechselt und habe an einer Fondsgesellschaft angefangen, weil ich das Thema, was ich immer schon hatte, Value Investing, Warren Buffett, langfristigen Vermögensaufbau, was ich redaktionell begleitet habe, kann ich jetzt auf der anderen Seite begleiten, weil wir als Haus Value Investieren machen, Modern Value Investieren. Was das ist, klären wir gleich. Und ich erkläre im Endeffekt nicht nur unsere Strategie, sondern auch die Zusammenhänge der Kapitalmärkte. Und deswegen stehe ich jetzt hier.
Und wir haben ja momentan ganz starke Stories, die den Markt beherrschen und auch die Fantasie der Anleger. Wenn man da auf Fundamentaldaten guckt, kriegt man eigentlich das Grausen als traditionelle Anlegerin. Wie siehst du das? Wie bewertest du die Situation?
Naja, es ist schon extreme Konzentration auf wenige Titel, auf wenige Themen. Wenn man sich die Marktbreite anguckt, auch in den US-Indizes, sind viele Titel dieses Jahr gar nicht im Plus. Es konzentriert sich, so wie wir es hatten bei den Mag 7, jetzt eigentlich auf ein ganz anderes Segment. Denn bei den Mag 7 zum Beispiel sind auch nicht viele Titel dieses Jahr im Plus. Also wir haben wieder ja eigentlich eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und die ist diesmal ein bisschen größer als beim letzten Mal. Nämlich KI ist eigentlich das, was alles überstrahlt. Und entweder man hat es oder man hat es nicht. Und das entscheidet gerade im Endeffekt so ein bisschen, ist man Gewinner oder Verlierer.
Ist für dich diese Euphorie, die da drin steckt, gerechtfertigt?
In gewisser Weise schon, weil wir erleben etwas, was, glaube ich, von der Dimension her etwas sein kann, was wir in diesem Bereich der industriellen Revolution packen können. Ne? Fangen wir ganz vorne an mit der Dampfmaschine, dann kam Elektrizität, dann kam irgendwann das Internet. Und das könnte jetzt etwas sein, was uns eigentlich sehr, sehr weit nach vorne bringen wird auf Sicht der nächsten Jahrzehnte. Gleichzeitig gibt es aber auch Risiken, dass eben sehr, sehr viel Geld gerade in die Hand genommen wird, wo nicht klar ist, wo es hingeht und ob es das auch wirklich gewinnbringend angelegt werden kann.
Wie kann ich denn als Anleger unterscheiden, was jetzt Hype, weil es hypt oder weil es tatsächlich eine strukturelle Veränderung dahinter steckt, weil die Elektrizität erfunden worden ist?
Also Hype ist natürlich immer so eine Geschichte. Will ich quasi bei diesem Thema einfach nur aufspringen? Mhm. Aber strukturelle Veränderung, und das kann man wirklich so eigentlich ganz gut sehen, auch in der Vergangenheit, ist oft auch so, und das können Anleger eigentlich für sich ganz gut verstehen, oft gibt es so Hype-Themen, die nur die Börse angehen. Aber so strukturelle Veränderungen sind etwas, wo eigentlich jeder im Endeffekt auch im Alltag was mitbekommt. Und jeder, der bislang noch nichts mit KI ausprobiert hat, den kann ich nur einladen, es auf jeden Fall in verschiedensten Tools mal zu machen, weil es einfach auch in eigentlich jeden Alltag für ganz, ganz viele Aufgaben zu benutzen ist. Also von daher, wenn die Breitenwirkung eines Ereignisses, wie wir es jetzt sehen, groß ist, Disruption als Stichwort, dann ist es wirklich mehr als ein Hype.
Grenzt sich jetzt mehr als den Hype von einem Bewertungsrisiko ab?
Naja, das ist genau der Punkt. Also ich habe jetzt eben auch Werte, die steigen, wo aber noch gar nicht klar ist, in welche Richtung es eigentlich läuft, wo unglaublich viel Hoffnung auch mit drin ist. Und da wird es dann schon schwierig, das Ganze auch zu unterscheiden, definitiv. Es gibt aber genug Werte, die im Endeffekt auf der Gewinnerseite stehen, wo man sagen kann, okay, da wird sich auf jeden Fall was niederschlagen auf Sicht der nächsten Jahre, auf jeden Fall.
Die Kunst ist, das zu erkennen.
Das ist tatsächlich die Kunst, das zu erkennen und vor allen Dingen erstmal die am besten zu vermeiden, die im Abseits stehen, die jetzt total abgestraft worden sind, wo viele Werte, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch als Qualitäts- und Modern-Value-Investoren ins Spiel, viele Werte, die zu Unrecht eigentlich auch abgestraft worden sind. Denn wenn man mal schaut, wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, wo in letzter Konsequenz das Thema hinläuft, aber Anfang des Jahres wurde alles, wo Software drauf stand, abgestraft. So nach dem Motto, Software brauche ich nicht mehr, KI übernimmt, Claude steuert demnächst alles und ich brauche gar keine Software mehr. Ja, da ist das Pendel zu stark auch in die eine Richtung ausgeschlagen.
Stefan Waldhauser war hier vor ein paar Wochen, hat auch darüber gesprochen und er hat die Softwareaktien geclustert in Vermietplattformen quasi und hat denen nicht so eine Chance gegeben und anderen wiederum deutlich mehr. Wie siehst du das? Wie gehst du daran?
Wir schauen da auch tatsächlich so drauf. Und wenn wir jetzt breit anlegende oder aufgestellte Unternehmen nehmen wie eine SAP, die im Endeffekt ganze Unternehmen steuern, die wurden ja auch erst sehr, sehr kritisch gesehen. Aber wenn man sich das auf mittlere und lange Sicht eigentlich anschaut und die KI richtig implementieren, ist das eigentlich ein Unternehmen, was auf mittlere und lange Sicht auch davon profitieren kann. Es wird aktuell alles sehr, sehr kritisch gesehen, wo Software draufsteht. Der Anleger sollte schon genau auf die Geschäftsmodelle schauen, weil das klassische Modell, was wir auch haben, wo eine Adobe derzeit zum Beispiel stark unter Druck steht, die ja im Endeffekt ein großes Angebot haben, was extrem stark verwurzelt ist. Also Grafiker benutzen zu 90% die Profilösung von Adobe. Ja. Aber das bricht im Endeffekt gerade weg, wenn jeder seine Einladung oder was auch immer, die super aussieht, ja, mit KI-Helfern machen kann. Kleiner Stichpunkt von mir dazu. Ich finde, man sieht es aber eben immer. Also wenn einer was KI macht, es gibt keinen Weißraum. Also ein Grafiker nimmt ja auch gerne mal Weißraum, um zu gestalten. Das kann KI irgendwie nicht. KI muss immer alles voll machen. Diese Bilder sind halt immer echt überladen.
Lösungen wie Adobe, die binden KI ja auch ein. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie unsere Adobe-Programme aufmache, dann kommt als erstes, willst du da KI einsetzen? Ist das ein Weg für die Konzerne, von dieser Disruption rauszukommen? Also können sie damit disruptionsresilient werden?
Ja, schon, aber die Frage ist, kann ich damit neue Leute anlocken? 95% der Menschen sind noch nicht bereit, für KI Geld auszugeben. Ich glaube, da ist ein riesiger Hebel in diesem KI-Bereich, ja. Das ist das eine. Und das andere ist diese Hemmschwelle. Bei mir im eigenen Umfeld habe ich Leute, die sagen, ja, ich nutze immer die kostenlose Version und wenn das Budget aufgebraucht ist, wechsle ich zur nächsten. Okay. Das kann man machen, aber das ist irgendwie ja auch keine Dauerlösung. Und wenn es um 20 € im Monat vielleicht geht für eine Lösung, die ich wirklich gut einsetzen kann, also ich glaube, da wird es auch noch einen Schub geben in die Richtung in den nächsten Jahren, dass das mehr genutzt wird.
Solche KI-Lösungen können ja da vielleicht drin sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein enormer Preisdruck entsteht. Also auf die Preise, also Lösungen wie die Adobe Suite sind ja jetzt echt luxuriös und teuer.
Ja.
Sowas auch zu erwarten.
Das ist so ein klassisches Ding, was eigentlich zu erwarten ist, tatsächlich. Okay. Dass da schon, also von den Margen her auf jeden Fall ein Druck kommen wird, in vielen Bereichen. Und da muss man beim Softwarebereich wirklich genau schauen, habe ich quasi eine Business-to-Consumer-Lösung, also wirklich die Endkundenlösungen, oder habe ich eben die Business-Prozesse, die ich abdecke.
Okay, und was könnte die Softwareunternehmen noch KI disruptionsresilienter machen? Gibt es da noch was anderes, worauf ich gucken könnte als Anlegerin?
Im Endeffekt, glaube ich, der entscheidende Faktor ist tatsächlich die Einbindung von KI und das, wie das umgesetzt werden kann. Erschließung neuer Zielgruppen sicherlich, aber das ist natürlich immer der Königsweg, dass man wirklich sein Angebot, was schon da ist, was etabliert ist, eben dann auch noch weiter öffnet. Und das kann natürlich bei den hochpreisigen Adobe-Geschichten sein, dass man sagt, okay, ich verabschiede mich ein wenig von der professionellen Welt und gehe da doch eher vielleicht auch mit einfacheren Lösungen in den Konsumentenbereich. Das muss ich dann aber abheben von den kostenlosen Sachen oder von den ganz niedrigen.
Ja, klar. Nachvollziehbar auch als Kundin, ja.
Ja, klar.
Ja. Warum hat es dann solche Riesenunternehmen wie Microsoft auch abgestraft? Die sind ja so omni.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was uns gerade besonders gut gefällt und was besonders spannend eigentlich ist. Wenn wir Microsoft-technisch unterwegs sind und mal genau schauen, dann sind die operativ viel besser aufgestellt als vor 3 Jahren. Die sind auch besser aufgestellt als vor 2 Jahren. Die Gewinne steigen stetig an. Gleichzeitig geht der Aktienkurs aber runter. Und das ist eigentlich etwas, wo Value-Investoren ja erstmal sagen, Moment, das ist interessant, das ist spannend für uns. Da gucken wir mal genauer hin, denn wenn die operative Qualität von Unternehmen nachlässt, ist das so eine Sache. Aber wenn die operative Qualität steigt und gleichzeitig der Kurs fällt, da wird man hellhörig.
Du hast es gerade schon selber gesagt, Value Investor, die gibt es ja ungefähr so lange ich überhaupt mit Finanzthemen zu tun habe. Aber du sagst jetzt Modern Value.
Ja.
Was unterscheidet denn Modern Value von dem klassischen Value, wie man es schon immer kennt?
Ja, das klassische Value Investing, ganz kurz nochmal zur Erklärung, weil das ja nicht jeder immer alles so parat hat mit den Anlagestilen. Das klassische Value Investing geht ja zurück auf Benjamin Graham und er war der Ziehvater, der akademische Ziehvater und Lehrvater von Warren Buffett. So, Warren Buffett wird jetzt in ein paar Wochen 96, also da merkt man schon, wie lange es das Ganze gibt. Standardwerke sind veröffentlicht Ende der 20er und Anfang der 40er Jahre, also ewig her. da ging es eigentlich immer darum, nicht zu viel für eine Aktie zu bezahlen. Also an sich relativ simpel. Wir wollen alle immer Angebote haben und beim Aktienkauf kann man das im Endeffekt auch machen. Wie kann man das machen? Man errechnet einen fairen Wert eines Unternehmens und schaut auf Unternehmen, die möglichst hohen Abschlag zum fairen Wert gehandelt werden. Dann setzt man darauf, dass die Börse diese Unterbewertung erkennt, kauft die Aktie möglichst mit einem hohen Abschlag, die Aktie steigt und ich kann dann, wenn ein fairer Wert erreicht ist, sagen, so jetzt verkaufe ich die Aktie. Das ist klassisches Value Investing.
Der Traum eines jeden Stockpickers, sag ich mal.
Der Traum eines jeden Stockpickers.
Will ich kaufen, teuer verkaufen.
So. Was gibt es für Kennzahlen, die da wichtig sind? Oft das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis, was niedrig ist. Oft eine hohe Dividendenrendite. Heißt aber auch, ich habe Unternehmen, die eine gute Substanz zwar haben, vielleicht auch, aber relativ wenig Wachstum.
Mhm.
Und das hat gerade die letzten 10 Jahre hat sich gezeigt, dass dieses klassische Value-Investing so ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Warum? Weil alle Welt wollte Wachstum haben. Das heißt, diese Unterbewertung, die hat es gegeben, die hat es aber auch weiterhin gegeben, haben sich nie abgebaut. Also dieser klassische Effekt, den hat es nicht gegeben beim Value Investieren. Modern Value Investieren ist jetzt einfach der Blick auf die Qualität des Unternehmens. Denn was oft beim klassischen Value Investieren passiert ist, ich hatte eine niedrige Bewertung, die ist dauerhaft so geblieben. Es gab zwar ein bisschen Dividendenrendite,
ja. Das
war es dann aber auch schon. Und wenn man auf die Qualität schaut, dann kriegt man die nicht zum Angebotspreis. Das heißt, der Sicherheitsabschlag ist geringer. Aber auf lange Sicht, und das hat Warren Buffett gezeigt, zusammen mit seinem Geschäftspartner Charlie Munger, sind das die Unternehmen, die eigentlich besonders gut performen. Also Qualitätsunternehmen, die anfangs teurer sind, dann aber die langfristige Vermögensaufbau eigentlich bieten.
Also das heißt, dass für mich das eigentlich in dem klassischen Ansatz die Bewertungsmodelle Qualität nicht als Faktor drin hatten.
Eigentlich fast gar nicht. Benjamin Graham hat dieses Stichwort geprägt vom Cigar-Butt. Investing. Der hat ganz, ganz viele kleine Aktien gekauft. Also früher wurden so Zigarrenstummel weggeschmissen. Und dann hat man diesen Zigarrenstummel, hätte man noch aufnehmen können und hätte noch ein, zweimal ziehen können und dann wegtun. Bisschen ekelhaft,
ja,
aber diese Vorstellung alleine. Aber egal. Aber das war die Idee. Und da waren viele von diesen Unternehmen dabei. Das heißt, die hatten eigentlich gar kein Wachstum mehr vor sich. Auch von der Stabilität her war da nicht mehr viel. Aber es war noch ein bisschen was da. Und das hat er dann genommen und hat darin immer wieder neu investiert, hat aber mit diesen Aktien auch nicht langfristig hohe Renditen erzielt, sondern das waren immer nur so ganz kurzfristige Geschichten.
Ja.
Und das hat sich eben im Laufe der Zeit jetzt verändert. Jetzt ist die Qualität im Vordergrund.
Okay, also dann war quasi die Strategie dahinter, Hauptsache billig. Jetzt gucke ich, dass es günstig ist.
Dass es günstig ist und dass aber eben auch ein Wachstumspotenzial da ist. Und deswegen ist zum Beispiel so eine Aktie, jetzt kommen wir zu Microsoft, deswegen ist Microsoft zum Beispiel so eine Aktie, die sich entwickelt hat. Also vor 15 Jahren hätten wir nicht bei Microsoft investiert, weil das einfach noch nicht in die Bewertungskriterien hineingepasst hat. Seitdem Satya Nadella bei Microsoft ist, seit 2014, hat sich das Unternehmen nicht nur strategisch verändert, sondern eben auch, ja, eigentlich von der Wahrnehmung und auch von der Struktur her verändert. Die Unternehmenskultur ist auch eine bessere geworden. Und so ist das eine Aktie, die wir jetzt schon seit über 10 Jahren in unseren Mandaten drin haben und die uns jetzt gerade besonders gut gefällt. Jetzt ist das immer der Punkt, das hat Buffett auch immer gesagt. Also wenn man ein Geschäftsmodell gefunden hat, identifiziert hat, was für einen sehr, sehr attraktiv erscheint und auch wirklich abgeprüft ist und analysiert ist und die Aktie wird günstiger, ist das eigentlich der Zeitpunkt, wo man Positionen eher ausbaut.
Du hast jetzt gesagt, Wachstum ist wichtig. Wie misst man die? Was sind da die richtigen Kennzahlen?
Also zum einen, was sehr schön eigentlich ist, wenn wir innerhalb von Branchen gucken, quasi einen Marktführer in der Branche haben, dass wir sagen, okay, wir haben im Endeffekt nicht nur das Wachstum der Branche, sondern wir haben höheres Wachstum. Was aber auch schön ist, ist zweifaches Weltwirtschaftswachstum, wenn man das schon mal nimmt, dass man das wirklich sagt, okay, das Unternehmen hat einfach strukturell, geht es schon mal mit 7 oder 8% jedes Jahr weiter und steigert das Ganze. Dann aber auch hohe Kapitalrenditen, also wirklich auf das eingesetzte Kapital, dass da hohe Kapitalrenditen sind. Möglichst wenig Verschuldung, finden wir auch immer sehr gut, dass man nicht so zinssensitiv ist, wenn es mal in den Zinsmärkten rauf und runter geht. Dass man also sein Wachstum finanzieren kann, am besten mit relativ wenig Fremdkapital. Und da sind wir an dem Punkt, den wir gerade erleben mit KI. Wir sind gerade bei 2% der Wirtschaftsleistung der USA, die in KI-Infrastruktur gehen. Nur nochmal zur Einordnung, historisch gesehen hat es das einmal bisher in den USA gegeben, das war beim Ausbau der Eisenbahn im 19. Jahrhundert. Also wir erleben gerade etwas, was nicht ohne Beispiel ist, aber was schon einfach zeigt, wie viel Geld da unterwegs ist und wie viel Hoffnung und Zukunftsgedanken da auch dabei sind.
Dann geht es ja sicherlich auch darum, das Wachstum in Balance zu der Qualität, zum Value zu setzen. Du hast es eben gesagt, die Verschuldungsgrad ist für euch dann Kriterium, was noch? Wann stelle ich fest, dass da zu viel Growth drin ist auf Kosten von Value?
Naja, wenn ich einfach mal gucke, was ich im Endeffekt als Unternehmen, als Cashflow, was ich wirklich erwirtschafte, wenn ich das Ganze gegenrechne zu den Investitionen, okay, also wenn die Quoten nicht mehr stimmen, wenn es einfach zu hohe Investitionsquoten sind, die bei den Unternehmen kommen, dann sollte man hellhörig werden. Und was vor allen Dingen in kurzer Zeit. Und das ist ja genau das, was wir jetzt großflächig bei vielen Unternehmen erleben.
Ich habe heute Morgen gehört, dass SpaceX, jetzt ist nicht KI, aber geht schon in die Richtung, mega Hype, dass die jetzt auch noch Anleihen begeben wollen. Also neben der Eigenkapitalfinanzierung vor einer Woche sollen da jetzt auch noch milliardenschwere Anleihen platziert werden.
Und die FT hatte heute einen schönen Hinweis darauf, fand ich auch interessant. Ah, ja. ESG-mäßig ist das mehr oder weniger das schlechteste Unternehmen der Welt. Also kurz über Russland. Also vom Rating her kaum zu greifen. Es ging gar nicht um Umweltgeschichten, dass jetzt nochmal mal es doch schon ziemlich viel Kerosin braucht oder was der Raketentreibstoff ist, um so eine Rakete zu bewegen, sondern es ging einzig und allein eigentlich um die Person Elon Musk, um die Konstruktion des Unternehmens und also eigentlich um Governance-Fragen, dass die so schlecht aufgestellt sind. Wir sehen es an der Entwicklung gerade, es interessiert nicht so richtig.
Ja, ja, es kommt nicht an. Also es ist ja gerade dieser Punkt, da geht es ja um Transparenz gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären. Also quasi die Durchgriffsmacht von den Eigentümerinnen und Eigentümern. Sechs Sätzen in Governance, ja. Also ich lasse da lieber die Finger von.
Ja, aber was auch ein schöner Gedanke war, noch ganz kurz zu SpaceX war, dass letztens irgendein Amerikaner dazu sagte, das Silicon Valley sieht den eigentlich sehr, sehr positiv, den Elon Musk, weil bisher hat er die nie enttäuscht. Wenn man mit Elon Musk früh investiert hat, hat er bislang das Ding immer irgendwie ins Ziel gebracht.
Reines Personeninvestment.
Ja, das ist eigentlich ein Personeninvestment. Ja. Ja, wo man echt vorsichtig sein sollte, wenn man sich das für längere Zeit eigentlich anschaut, ist das echt ein großes Risiko, was sich da ergibt. Und die Persönlichkeit, ja gut, das ist ja auch insgesamt eher speziell, was er da anbietet.
Ja, okay, dann spielt tatsächlich auch wie eigentlich immer bei der Geldanlage die Frage des Zeithorizonts eine Rolle. Aber zurück zu deinem Modern Value, ist die Größe relevant von den Unternehmen? Haben es Mid-Caps, Small-Caps schwerer bei deinem Konzept?
Für uns von der Wahrnehmung her eigentlich leichter, weil wir eben auch mal außerhalb der großen Indizes gucken und auch außerhalb der ersten Reihe gucken. Mhm. In der Wahrnehmung ist es jetzt allerdings schwierig, weil natürlich in den letzten Jahren schon Big is Beautiful war. Mhm. Also es ging eigentlich nur darum, möglichst groß zu sein und immer noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, noch mehr Geld auf sich zu ziehen. Und wir gucken wirklich auch mal im Bereich von 1, 2, 3 Milliarden Market Cap. Das sind Titel, die für uns super liquide sind für das, was wir machen, die aber eben doch von vielen auch links liegen gelassen werden. Und das ist gleichzeitig eigentlich das große Problem bei vielen kleineren Werten, dass die eben nicht so gesehen werden von der Masse, kaum von Analysten gecovert werden. Dafür sind sie dann zu klein, dass sie damit reinkommen.
Traditionell haben ja Midcaps und Smallcaps einen kleinen Aufschlag, einen kleinen Bewertungsaufschlag, der ja zurzeit nicht zu sehen ist. Ja. Vergleichen wir mal SDAX, MDAX mit den großen Indizes. Glaubst du, sowas kann wiederkommen?
Ich denke schon, wenn dieser Fokus sich mal so ein bisschen von diesen wenigen Themen, da sind wir wieder beim Anfang, dass wir diesen Fokus auf ganz, ganz wenige Themen haben, die wir gerade sehen. Ja. Ich hoffe es nicht nur, sondern ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass wir in diese Richtung wieder gehen werden, dass dieses Qualitätsthema wichtiger wird, dass Bewertungskennzahlen wieder mehr in den Fokus rücken. Ich meine, wir waren bei SpaceX, bei Kursumsatzverhältnis dreistellig.
War knapp 100 Dollar.
So. Und das sind ja Kennzahlen, mit denen, die kann man ja gar nicht greifen irgendwie. Also so ein Index hat vielleicht 4 oder 5, um das mal einzuordnen.
Spielen Dividenden für euch eine Rolle in der Modern Value Strategie?
Das ist kein Kriterium, wo wir sagen, ja, wir schauen direkt auf Dividenden, sondern wir haben natürlich Unternehmen, wenn wir jetzt eher defensiv orientierte Werte nehmen aus dem Versicherungsbereich, die schütten einfach aus. Mhm. So. Das nehmen wir dann mit als Dividende, als Ertragschance bei uns und als Ertragsbestandteil. Aber das ist kein Fokus bei uns. Also wir haben es eigentlich viel lieber, und da sind wir immer wieder bei Buffett, bei dem Value-Konzept, immer wieder dabei, dass wir sagen, wir haben es viel lieber, wenn das Unternehmen in der Lage ist, innerhalb des Unternehmens einen Mehrwert zu schaffen. Aus dem Dollar 1,10 Dollar oder 1,20 Dollar zu machen. Das finden wir super. Und deswegen besser nicht ausschütten, sondern eigentlich lieber das Unternehmen wachsen sehen.
Hast du Branchenfavoriten?
Branchenfavoriten, ja, wir sind sehr stark tatsächlich gerade im Finanzbereich gewichtet und tatsächlich da wiederum dann im Versicherungsbereich. Okay. Heißt, Banken machen wir gar nicht. Wir sagen, Bankbilanzen ist eine Wissenschaft für sich, die machen wir nicht. Wir trauen uns in Anführungsstrichen diese Risiken nicht zu einzuschätzen. Versicherungsbereich sieht ganz anders aus. Wir haben ein kleines Haus, aber wir haben einen erfahrenen Versicherungsanalysten, der 20 Jahre nur Versicherungen gemacht hat, der uns dieses Thema näher gebracht hat und der uns auch in Werte gebracht hat, wo wir vorher eigentlich überhaupt nicht unterwegs waren. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was wir zurzeit stark gewichtet haben. Plus ein Unternehmenskonzept, das kann man jetzt gar nicht so als Branche bringen, aber das sind die sogenannten Serienakquisiteure. Der Name sagt es eigentlich schon, das sind Unternehmen in einer Nische, die gerne andere Anbieter in dieser Nische übernehmen als Serienakquisiteur. Was zeichnet die aus? Oft eine eher fragmentierte Branche, in denen die tätig sind. Und die schaffen es aus dem Cashflow heraus, weitere kleine Anbieter zu übernehmen. Klingt jetzt sehr theoretisch, ich mache es praktisch. Sunbelt Rentals aus den USA, hieß bis vor kurzem Ashtead, kam aus Großbritannien, macht aber hauptsächlich das Geschäft in den USA. Und was machen die? Die verleihen Baumaschinen. Total simpel. Und da gibt es ganz, ganz viele Baumaschinenverleiher in den USA. Und da sind die gerade dabei, in diesem Markt stark zu wachsen und weitere Anbieter zu übernehmen. Also ein relativ langweiliges Geschäftsmodell, aber dieses Langweilige gefällt uns. Warum? Weil die sind eigentlich schon stark und generieren hohe Cashflows und wachsen in der Branche einfach weiter.
Es ist ja jetzt echt eine hektische Marktphase. Macht ihr was fürs Depot dagegen? Also tut ihr das irgendwie schützen vor zu starken Schwankungen oder sagt ihr einfach lange Sicht, wir gucken einfach die Wellen, flügen wir durch?
Also wir haben ja verschiedene Mandate und wir haben einen ETF, der ist immer zu 100% investiert. Da können wir nichts machen, da machen wir auch nichts. Und das andere, was wir haben als Aktienfonds, der hat eher einen vermögensverwaltenden Ansatz, da steuern wir die Aktienquoten. Mhm. Und da sind wir derzeit mit 80% Aktien unterwegs, 20% Cash. Mhm. Das machen wir aber schon etwas länger, weil das insgesamt eine eher defensivere Ausrichtung ist. Also von daher jetzt akut was tun und zu gucken, jetzt jeden Morgen geht die Straße von Hormuz auf, ja oder nein, machen wir nicht.
Okay, und dann eine letzte Frage von mir und dann gehen wir mal auf die ganzen Fragen, die wir hier gestellt bekommen haben. Wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer eine Sache mitnehmen sollen, welches willst du ihnen mit auf den Weg geben? Welchen Tipp, wie man mehr Value in sein Depot kriegt?
Ja, auf jeden Fall auf die Qualität des Unternehmens schauen und das Ganze, das muss man gar nicht, also auf 1400 Werte wie im MSCI World streuen, sondern wenn man die Qualität in den Fokus setzt, kann man auch eher fokussierter unterwegs sein und auch mal etwas höhere Gewichte in den einzelnen Unternehmen fahren. Ja. Also wirklich ein Plädoyer für die Einzelaktie, beziehungsweise eben für Lösungen, die auf wenige Titel setzen und nicht auf 1400 Werte.
Okay, da habe ich jetzt schon noch zwei Anschlussfragen. Was sind für dich wenige Werte, also quantitativ eine Zahl?
Also wenn wir jetzt bei uns von 35 bis 40 Werten sprechen in einem Fonds und in dem ETF haben wir gleichgewichtet 25 Titel in einem Index. Ja. Das ist schon als Index eher ungewöhnlich, dass man 25 gleichgewichtet mit 4% drin hat. Also das wäre schon ein fokussiertes Portfolio.
Okay, und das dann gleichgewichtet.
Dann
und
gleichgewichtet.
Bei dem anderen maximal wie viel Prozent?
6%.
6% pro Einzelwert.
Ja, genau.
Danke dafür. Jetzt gucken wir mal, was hier so gefragt worden ist. Ich guck mal.
Musst du alles vorlesen, das kann ich.
Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, Versicherung ist für euch Hannover Rück mit einem KGV von unter 10 interessant. Ist das schon günstig?
Kommen wir jetzt in die Portfoliodiskussion. Die haben wir, ja.
Ah, die haben wir,
ja.
Okay.
Ja, so. Ja.
Damit ist die Frage auch beantwortet.
Ja.
So, jetzt müssen wir kurz gucken. Das ist der Nachteil, wenn wir das Persona machen, dann kann ich nicht währenddessen schon mal so gucken, was hier an Fragen sind.
Alles gut. Dafür stehen wir unter der Tafel.
Ja.
Das ist gleich spannend, wenn wir nochmal gucken, ob sich in der halben Stunde was getan hat.
Vera hat hier eine Frage. Sie möchte wissen, oder eher, Entschuldigung, wie man sich davor schützen kann, in den Sog von dem maskischen Börsengang gezogen zu werden. Ob was man da tun kann und gegensteuern kann, wenn die ETFs zu stark, sie hat also anscheinend nur ETFs, zu stark von den Überbewertungen beeinflusst werden.
Ja, noch ist die Aktie ja nicht in den Indizes enthalten. Und das muss man dann tatsächlich sehen. Das ist ja noch ein bisschen offen, wie die Indexanbieter damit umgehen werden. Mhm. Und wann quasi eine Aufstockung kommt, wann SpaceX wirklich auch in die Indizes reinkommt. Das ist ja noch nicht, beim Nasdaq ist, glaube ich.
Schon. Das hat,
die haben was angepasst, ne?
Ja, ich glaube, da.
Also beim S&P
ist es ein Jahr.
Genau, so, da ist einfach, da läuft die Zeit ab.
Das ist auch die Bedingung mit dem Gewinn.
Ja.
Das ist nicht nur das Jahr,
sondern
das könnte auch gut sein, dass sie ihre Regeln behalten und das Unternehmen aber in dem Jahr keinen Gewinn macht, dann trotzdem nicht. Große Kuchen.
Ja. Also von daher ist das erstmal etwas, was noch in der Zukunft kommen wird. Aber tatsächlich natürlich bei der schieren Größe, die das Unternehmen hat, wird das natürlich in vielen, vielen Indizes auftauchen.
Ja, klar. Und ja auf jeden Fall. Und hier, Christian möchte wissen, gibt es beim KGV eine Grenze, aber der man sagen kann, die Aktie ist kein Value-Wert mehr, sondern überbewertet, etwa 20. Und die zweite Frage, gäbe es eine Alternative zum KGV?
Das greift ja, also das ist ein erster Anhaltspunkt, wo wir schon mal drauf schauen, aber es ist nie das Entscheidungskriterium, eine Aktie zu kaufen. Eigentlich klassische Vorgehensweise, die man machen kann, man guckt sich an, wie ist eine Aktie zum Index. Also das an der Zahl festzumachen, ist echt super schwierig. Man guckt sich an, wie das KGV zum Index steht, wie das zur Branche eigentlich steht und im historischen Vergleich den eigenen Wert. Also eine Microsoft wird man nicht zum KGV. Wenn man wartet, bis die beim KGV von 10 ist, dann wird man selten seine Order platzieren können. ob jetzt hier an der deutschen Börse oder sonst irgendwo. Mhm. Also von daher muss man schon ein bisschen das immer einordnen und das auch nur als Ausgangspunkt vielleicht mal nehmen oder als, ja, als einen kurzen Impuls, aber noch weiter suchen auf jeden Fall.
Hier möchte Erik wissen, kann Modern Value als Strategie funktionieren, wenn der ganze Markt aufgrund seiner hohen Konzentration in den Indizes kollabiert? Kollabieren ist schon
kollabieren,
extrem.
Kollabieren ist extrem. Kollabieren ist extrem. Und klar ist, wenn wir mit 100% investiert sind am Markt, wenn wir jetzt den ETF nehmen, dann gehen wir natürlich auch runter.
Ja.
Das ist auch klar. Und dann nützt einem auch unsere regionale Ausrichtung. Wir sind derzeit zu 80% in Europa investiert und nur zu 20% in den USA. Relativ wenig. Die Frage ist dann, wie stark fällt der Drawdown aus, der Absturz, und wie schnell ist die Erholung im Endeffekt wieder? Und da sind wir eigentlich eher darauf aufgebaut, dass wir sagen, okay, mit diesen qualitativ hochwertigen Unternehmen gehen wir nach unten nicht so stark mit. Also nach oben ist man nicht 100% dabei, aber nach unten verliert man eigentlich weniger. Und das ist eigentlich genau dieser Ansatz, dass die Qualität sich im Endeffekt auszahlt, am besten natürlich im Drawdown.
Ja, jetzt aber weniger verlieren für Privatpersonen, nicht so die ideale Lösung. Ja, vielleicht ist es für Profis nochmal was anderes, aber da sollen wir uns nichts vormachen. Das habe ich von dir, habe ich das gelernt, dass Mark Twain das gesagt hat, dass Geschichte sich nicht wiederholt, aber reimt.
Ja, genau. Und
wir können uns alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen ja, das kann durchaus passieren, dass alles einfach nach unten geht.
Richtig. Ja. Und das ist, ja, solche Kapitulationsphasen waren aber in letzter Zeit auch immer davon gekennzeichnet, dass sie schnell wieder vorbei waren. Mhm. Viel schneller, als wir eigentlich gedacht haben und wie wir es, glaube ich, auch erlebt haben, so um 2000 rum. So ein Markt ist ja gar nicht mehr, wo es so über 2 Jahre so ganz langsam immer weiter nach unten ging. Und so jede Hoffnung quasi immer wieder.
Das war es auch, weil nach dem Platzen der Dotcom-Bubble, da war eigentlich alle der Ansicht, okay, das war's jetzt, ich muss uns wiederholen. Und dann ist es ja bis zum Tiefpunkt 2003, so in Scheibchenweise.
Ja.
Ich erinnere mich auch daran, also das war dann wirklich schlechte Stimmung überall.
Ja,
auch hier war richtig schlechte Stimmung.
Weil jede Hoffnung eigentlich wieder, und jetzt heißt es immer eigentlich schon, ein schwacher Freitag wird montags schon wieder umgedreht. So. Also ich glaube, wenn sich grundsätzlich die Stimmung mal ändern würde, wäre das auch nochmal eine Erfahrung, die viele, viele nicht gemacht haben. Weil momentan ist eigentlich jede schwache Woche wird auf jeden Fall eher zum Nachkaufen genutzt.
Ja, ja.
Nicht nur von den Privatanlegern, sondern natürlich von vielen Handelssystemen und.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass auch Private sich dann eher zurückhalten. Ja. Aber hier kommt noch eine Frage von Jörg, da greife ich was raus, weil der hat ein paar Fragen an der Reihe. Aber was sind für dich aus deiner Einschätzung momentan die größten Risiken?
Ja, ganz klar, dass dieses KI-Thema eben doch von den Investitionen her sich nicht rechnet und dass im Endeffekt das, was wir als Wachstumsraten zuletzt eben gesehen haben, sich nicht mehr materialisiert. Bislang haben es die Unternehmen geschafft, bislang haben viele, viele Unternehmen es geschafft, in diese Erwartung hineinzuwachsen. Aber wenn das mal nicht mehr passieren sollte bei ein paar großen Namen, dann wird es echt schwierig.
Mhm.
Und dann kann eben so eine Stimmung schnell kippen.
Mhm.
Und dann können auch Indizes schnell kippen, wegen dieser hohen Gewichtung von einigen wenigen Titeln.
Mhm.
Das wird momentan nicht so großartig gesehen und ich sehe jetzt auch immer schon so Rückblicke, wo so mahnende Worte werden eigentlich gerade nicht so wirklich wahrgenommen. Also es läuft einfach irgendwie.
Ja.
Geopolitik ist ein Riesenthema eigentlich, aber nicht an den Märkten.
Mhm.
Und viele Dinge, die Risiken sein sollten, werden an den Märkten nicht so gesehen.
Da passt eine Frage von Lars ganz gut, die finde ich interessant. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach, haben Privatanleger bei der Verstärkung von diesen Trends, oder kommt es eher aus dem Profibereich oder verstärken Private diesen Trend? Und wie stark wirkt deiner Ansicht nach Social Media an der Stelle?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das sehen wir ja alleine schon durch das persönliche Netzwerk von Donald Trump. Keiner nutzt es irgendwie, aber es wird immer wieder zitiert. Ja, seine Social-Kanäle, die er nutzt, oder er ruft bei Fox an, im laufenden Programm, um wieder was loszuwerden.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein Effekt, den wir so noch nicht gesehen haben in den vergangenen Jahren. Elon Musk, der auch in der Lage ist, einfach irgendwelche Nachrichten zu senden, um damit Kurse zu beeinflussen. Also das ist schon etwas, ja, was eine neue Dimension, finde ich, auch erreicht hat.
Tatsächlich, ich höre sehr, sehr viele Podcasts über Aktienmärkte und im Vorfeld von dem SpaceX IPO ist es mir wirklich aufgefallen, wie stark die eher dann SpaceX-Jünger waren in den Podcasts, die ich eigentlich als Journalisten ansonsten schätze.
Mhm.
Ja, und das ist ja auch so ein Phänomen, dass man merkt, dass Medien mit Reichweite nicht mehr sehr neutral wirken. Ich gucke nochmal, was hier ist. Ah ja. Frank fragt hier, sind Quality-ETFs eine Alternative, um auf das intensive Suchen zu verzichten?
Ist eine schöne Vorlage. Ja, natürlich, klar. Also das auf jeden Fall, weil die Aktienselektion ist ja das, was Arbeit macht, die man sich sparen kann. Ja, also das, ja, ich müsste fast Danke für die Frage sagen, aber es ist so, ja, natürlich. Nein, ich meine, wir machen das ja, ja. Ne? Also wir sitzen uns den ganzen Tag dahin und machen nichts anderes. Jetzt kann man sagen, das kann ich auch machen oder ich lagere das Ganze aus. Das kann man mit uns machen, das kann man mit ganz vielen anderen Anbietern machen. Ja. Wichtig ist, dass man was macht und deswegen stehen wir hier.
Ja, das größte so. Risiko an der Börse ist das Nichtstun.
Ja, ja. So. Und das finde ich, ist eigentlich das, was wir auch rüberbringen müssen. Und das, was ich mache, versuche ja auch, ich habe so einen Zweig, wo ich mich um Finanzbildung kümmere, wo ich jetzt einen eigenen Podcast auch mache, ja, aber wo ich auch das Thema Finanzbildung hochhalten, weil mir das auch wichtig ist. Junge Leute erreiche ich vielleicht auch, okay, aber ich merke in meinem Umfeld, Menschen, die richtig Geld verdienen oder verdient haben, die haben solche Vorbehalte gegen Aktien. Das finde ich irre. Das finde ich irre. Und die kenne ich alle schon lange. Die meisten, und da sind wir bei dem zweiten großen Punkt, man redet da nicht drüber. Man redet irgendwie, ja, die wissen alle, was ich mache. Die könnten ja auch mal ein Vier-Augen-Gespräch einfach, da geht es gar nicht drum, ich will meine Kohle anlegen, sondern einfach mal so ein paar grundlegende Ängste vielleicht abbauen. Aber es ist echt ein dickes Brett, was wir bohren. Und vielleicht wird es durchs Altersvorsorgedepot ein bisschen dünner, das Brett.
Ich habe den Eindruck, es bewegt sich gerade was, ja, weil die Anfragen kommen aus vorher nicht da gewesen in Richtung.
So. Also ich glaube, der Teich wird größer, in dem wir unterwegs sind. Und viele denken, es ist jetzt die Verdrängungsgeschichte. Und ich finde es immer spannend, unsere Industrie und unser ganzer Finanzbereich arbeitet in einem Teich, der nur 20% der Bevölkerung abdeckt. Mhm. Wenn wir Waschmaschinen oder Fernseher machen würden, das ist nur über Verdrängung. Ja. Aber ich glaube, wir haben echt noch Wachstumspotenzial.
Klar. Jetzt, wenn jemand wie Lars das nicht selbst machen möchte, ihr habt, du hast gesagt, ein ETF mit 25 gleichgewichteten Werten.
Ja. Der Frankfurter Modern Value ETF, das ist quasi ein Produkt, was jetzt 4 Jahre draußen ist, was diese Strategie 1:1 abbildet, 25 Titel. Einmal im Quartal wird rebalanced. Das heißt, alles wieder auf 4% gesetzt und wir tauschen 2 bis 5 Titel aus. Wo, relativ simpel.
Wo verfügbar? Da gab es vorhin auch noch eine Frage. Da wollte jemand wissen, seid ihr ganz normal im Handel?
Ganz normal im Handel. Wir sind überall auf Xetra. Ah, ja,
wunderbar.
Ja, wir sind, genau.
Da gab es vorhin auch eine Frage zu, die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wollte jemand wissen, ob es auf IB, also Interactive Brokers, gehandelt wird, wenn Xetra dann sicherlich auch auf IB.
Genau, richtig.
Und die Kosten, das war ganz am Anfang
die Frage. 0,5% kostet der ETF.
Und das andere ist eine aktive Lösung?
Ist eine aktive Lösung, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der liegt bei 1,3% pro Jahr.
Und die Website zu euch einfach ganz
schön. Shareholdervalue.de.
Shareholdervalue.de. Ja. Kriegst du auch mit der...
Wir haben die leichteste WKN, die man sich merken kann, aber die sage ich jetzt.
Und komm, kannst du sagen?
Ja, FRA 3TF ist total einfach. FRA 3TF. Es sollte FRA ETF, aber wir beide wissen, es muss eine Ziffer drin sein und dann haben wir das eh einfach umgedreht. So.
Und jetzt kommt ein neuer Satz, den ich sagen kann, seit wir das professionell verpodcasten, ich pack's in die Shownotes.
Ja.
So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ja, Jörg möchte wissen, wie dein Podcast heißt.
Frankfurter Aktientalk. Jede Woche. Und wer war schon zu Gast?
Ich.
Die Edda war schon zu Gast. Das ist ja das typische Podcast-Business.
Ja.
Der eine geht zum einen, dann zum anderen und so. Aber genau so ist es. Es hat jetzt erst 8 Ausgaben gegeben und wir bauen das stetig auf. Ich will wöchentlich, du bist bei 300, ich bin, glaube ich, Nummer 308 jetzt hier heute. Und da will ich auch hin. Ich will einfach jetzt wöchentlich einen Podcast machen und breit gestreut über verschiedenste Themen berichten. Wir haben über Limits gesprochen. Ich habe mit Carsten Mumm jetzt über die Kapitalmärkte gesprochen.
Okay. Ich schätze Carsten sehr.
Der kommt diese Woche. Am Donnerstag kommt er raus. Also ja, es gibt eine bunte Mischung an Themen, die wir da abhandeln. Und da das wöchentlich ist, ist die Palette groß. Die Gäste sind groß, aber bestimmte Gäste kommen immer wieder. Zum Beispiel die Edda. Ja,
danke dafür und danke, dass du heute hier bei uns warst. Tut mir leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten. Und hier hinter der DAX-Tafel ist auch ein schöner Ort. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter mit in der Börse sein und nicht so digital. Und
ist richtig, also ich finde, es ist eine schöne Dynamik drin. Ich kann nichts lesen, was an einem Bildschirm ist, aber das macht ja nichts. Dafür bist du ja da. Ja,
genau, dafür bin ich da. Dann wünschen wir allen alles Gute. Nächste Woche ist Anton Knäupel da. Wir sprechen über Covered Call Strategien. Das ist also was für alle, die regelmäßige Ausschüttungen haben möchten. Das ist nämlich genau der Ansatz an der Stelle. Bisschen weniger Chancen dafür, regelmäßige Payouts. Einfach dabei sein, nächsten Montag, 12 Uhr. Danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss zusammen.